24 Tage, dann ist Weihnachten, dann feiern wir, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und das Schönste und das Beste passiert ist, was dieser Welt passieren konnte. Und gestern Abend im Städtli, in Altstädten, war die Adventsnacht. Da sind wieder ganz viele Personen unterwegs gewesen. Und auch wir vom Outreach-Team sind unterwegs gewesen, weil wir gefunden haben, das ist eine Chance. Wir wollen den Leuten von Jesus erzählen. Wir wollen sie aber auch fragen, was gerade Advent für sie bedeutet. Also ich habe dann einfach immer noch gefragt, wenn sie etwas fragen, was verbinden sie mit Advent, was macht das mit ihnen, was hat das für eine Bedeutung für sie? Und ich habe gemerkt, dass je nachdem ist schon noch etwas vom Glauben da, aber nicht mehr so viel. Für viele ist es eine Zeit vielleicht von der Besinnung, man kommt zur Ruhe, man schaut ein bisschen vielleicht aufs Jahr zurück, man trifft Familie, aber es hat auch ganz viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, Advent hat für mich ein 13. Monatslohn, der kommt, oder auch mit dem Geschäft, es geht gegen den Abschluss zu, ich habe mega Druck, ich muss noch die Arbeit und die Arbeit erledigen. Oder auch, ja, ich sehe die Familie, es hat mal Zoff gegeben, an Weihnachten natürlich, und jetzt hat man sich ein Jahr lang nicht mehr gesehen, jetzt kommen wir wieder zusammen, das ist nicht bereinigt. Bei vielen ist Advent nichts, wo Freude macht, sondern es gehört einfach irgendwie dazu, es ist ein bisschen schön beleuchtet, in der Mikrokop geht alles auf Advent her, man weiß es, aber man nimmt es nicht wirklich wahr. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns sehr beschäftigt, wo wir merken, auch in unserem Leben läuft vieles nicht immer so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und sehr oft kommt man gar nicht so dazu, was das wirklich bedeutet, die Adventszeit. Und ich habe noch geschaut, ja, woher kommt denn das eigentlich? Wieso feiern wir eigentlich Advent so mit diesen Kerzen, wie wir es jetzt machen? Und ich hoffe, ich tue jetzt noch niemanden schockieren, aber das ist eine katholische Tradition, die wir hier so schön feiern. Also wunderbar. Und zwar ist Papst Gregor der Grosse, der hat das im 7. Jahrhundert nach Christus eingeführt. Und sie haben vier Kerzen genommen, mehr jetzt für die vier Sündigen. Aber zu dieser Zeit hat man angenommen, dass vom Sündenfall her, also von Adam und Eva bis zur Geburt von Jesus Christus, dass es genau 4000 Jahre gewesen sind. Und darum ist jede Kerze für ein Jahrtausend gestanden. Wir machen das heute aber so, wir wollen uns erinnern, jede Sonntag eine Kerze mehr. Ja, es wird immer heller und Jesus ist schon näher da. Also wunderbar. Du kannst mir das PowerPoint schnell rausnehmen. Danke vielmals. Und genau das habe ich auch gestern auch gespürt. Die Menschen, die verstehen etwas völlig Falsches. Die haben die Hoffnung gar nicht mehr in ihnen innen. Das Licht, das brennt für sie nicht mehr. Und sie kämpfen aber auch mit Nöten. Ich habe viele Nöte gehört, die sie haben mit privaten Umfeld. Und uns geht es manchmal auch so. Manchmal passieren Sachen im Leben, die wir nicht steuern können, die von außen her kommen. Plötzlich ändert sich das eigene Leben schlagartig. Vielleicht ist eine Krankheit, die ins Leben kommt. Finanziell wird es eng. Vielleicht ein Kind, das man nicht erwartet hat, wo man dann auch ein bisschen noch etwas dazu gehören. Vielleicht ist aber auch ein geliebter Mensch gestorben. Es kann einfach so vieles passieren, was wir nicht in unseren Händen haben. Und wir wollen jetzt genau so eine Geschichte anschauen miteinander. Die steht im Lukas 1, 26 bis 38, die wir aufschlagen wollen. Genau Maria, die erlebt auch so etwas. Wir lesen das immer sehr schnell als eine wunderbare Geschichte. Aber wenn man da mal ein bisschen genauer her schaut und ein bisschen forschen kann, dann wird man feststellen, da hat vieles ist da passiert und das ist nicht einfach nur schön und einfach gewesen, sondern auch sehr herausfordernd. Und darum finde ich, passt die Geschichte auf doppelte Art. Einerseits, weil es darum geht, um anzukündigen, dass Jesus wird auf die Welt kommen, was ja in die Adventszeit wunderbar passt. Aber gleich auch, dass wir in einer Welt sind, die es immer nötig hat und wo wir doch wissen wollen, wie können wir damit umgehen. Und in dieser Geschichte wird das schön ersichtlich. Lukas 1, 26 bis 38. Ich lese wie gewohnt aus der NGÜ vor. Und ich will jetzt auch mal den Text vorlesen. Ihr könnt auch mal zulassen und mitlesen. Und dann werden wir uns mal ein bisschen Vers für Vers da durchgehen, was da eigentlich genau passiert ist. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagt Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammesvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Wenn man die Geschichte einfach so liest und schon ein paar Mal gehört hat, dann kann man sehr schnell mal ein bisschen überlesen, was eigentlich wirklich passiert. Dass da etwas passiert, was eigentlich unglaublich ist. Und auch der Lukas, der ja von Beruf her Arzt war, der greift das gerade mal auf. Der sagt gerade am Anfang: Maria war unverheiratet, sie war verlobt und unberührt. Das heisst, unberührt, die war noch mit keinem Mann im Bett. Also, da hat es keine Chance gegeben, dass sie schwanger sein könnte. Das hat der Lukas schon mal klarstellen. Die Frau ist noch Jungfrau. Und auch die Verlobung möchte ich gerne noch kurz aufgreifen, weil es zu dieser Zeit hat die Verlobung noch einen anderen Schwerpunkt, sprich mehr Gewicht gehabt. Heutzutage gibt man sich zwar alles versprechen, aber rechtlich ist man noch nicht gebunden. Man sagt zwar, man will den Weg miteinander gehen, aber wenn es dann doch nicht klappt, dann ist es noch nicht, hat es noch nicht so eine Tragweite, wie wenn man geheiratet war. Und zu dieser Zeit war es anders gewesen. Zu dieser Zeit war es so gewesen, wenn man sich verlobt hat, also jetzt Maria mit dem Josef, dann ist Maria in der Regel ist sie noch ein Jahr beim Vater geblieben, in seiner Obhut, und nach einem Jahr konnte Josef Maria holen und sie heiraten. Und sie sind in einer Ehe gewesen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Josef in dieser Zeit gestorben wäre, von dieser Verlobung, wäre Maria trotzdem schon als seine Frau angeschaut worden. Und sie wäre dann auch rein rechtlich eine Witwe gewesen. Und auch sonst ist es noch etwas anders gewesen. Rabbinische Zeugnisse sagen, zu dieser Zeit, wenn man verlobt war, da war man gerade so als Frau sehr jung. Also, ja, man sagt so 12, 13 Jahre alt. Also für uns fast nicht zum Vorstellen, wie das funktionieren soll, aber zu dieser Zeit war es einfach normal. Und auch durch das Wissen wird die ganze Geschichte in ein anderes Setting gesetzt. Das war eine Teenie-Frau, sozusagen, würde man sagen, und zwar eine recht junge, vielleicht nicht einmal Teenie, eher so nächstens gerade im Übergang zum Teenie-Alter werden. Wir merken also, die ganze Geschichte muss sehr herausfordernd gewesen sein für Maria. Und wir lesen auch weiter, dass der Gabriel kommt und sagt, dir ist eine höhere Gnade zuteil worden. Oder wie Luther auch schreibt, sie ist eine Begnadete. Also Gott hat Maria angenommen und gesagt, diese Frau soll meinen Sohn auf die Welt bringen. Das heisst nicht, dass Maria irgendwie eine besondere Gnade hätte zum Vergehen, sondern Gott hat sie einfach als würdig angeschaut, ihren Sohn auf die Welt zu bringen. Und der Engel kommt und sagt auch gerade, der Herr ist mit dir. Er sagt gerade, Maria, was jetzt auch kommt, der Herr ist mit dir. Du musst eigentlich nicht Angst haben. Und gleich Maria verschreckt, wir lesen, dass sie verschreckt. Und ich verstehe das, weil ich selber bin jemand, der sich einen Engel nicht so vorstellt, wie man es manchmal auf so Bildern sieht, so ein Babyengel mit viel Babyspeck und einer Harfe und Flügeln. Sondern so ein Engel, das hat für mich etwas, wow, das ist imposant. Hey. Da denkst du, boah, was ist denn das? Bekommst du vielleicht auch ein bisschen Angst. Aber es drückt auch ein bisschen aus, das ist ein Botschafter von Gottes. Also da kommt eine Würde von Gott mit, wo ich verstehe, dass Maria verschreckt. Und da kommt etwas, wo der Engel Gabriel sagt, was ich sehr wichtig finde, auch für unser Leben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, oder wie es für uns noch ein bisschen gängiger ist, fürchte dich nicht. Und das ist auch etwas, was ich finde, für die Adventszeit ist das etwas, wo wir uns, aber auch unseren Mitmenschen immer wieder sagen oder vorleben können. Wir müssen uns nicht fürchten. Auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft und wenn wir nicht alles steuern können, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, dann haben wir alle Grund, zum beruhigt zu sein, weil er selber sagt oder der Engel da sagt, wir müssen uns nicht fürchten mit Gott zusammen. Und das sagt der Engel auch zu der Maria und er fährt einfach erzählen, was Gott mit ihr geplant hat, was er vorhat. Und er sagt, dass sie einen Sohn wird auf die Welt bringen, der gross wird sein, wo der Sohn vom Höchsten wird sein, wo wird über die Nachkommen vom Jakob herrschen und wo sowieso ein Reich hat, wo ewig wird standen, er wird ewig herrschen. Also schon nur, wenn man das hört, stellt sich die Frage, wie kann denn das funktionieren? Ein Mensch, der ewig herrscht, wo wir aber nicht ewig leben, da kommen viele Fragen auf. Aber wir merken, da passiert jetzt etwas Wunderbares, etwas Unglaubliches. Aber auch Maria stellt sich dann genau die Frage, wie soll das passieren, Herr? Oder Gabriel, wie soll das funktionieren? Ich bin noch Jungfrau, ich kenne noch keinen Mann. Und wenn ich jetzt Maria gewesen wäre und jetzt einfach mal logisch denke, wäre wahrscheinlich mein Gedanke gewesen, gut, eben, ich bin ja verlobt mit dem Josef, wir heiraten, wir machen dann ein Kind und dann wird das einfach Jesus sein. Punkt. Relativ simpel. Und der Plan, den man vielleicht für das Leben schon mal ein bisschen hatte, der bleibt relativ gleich bestehen, nur bringt mir jetzt auch den Sohn Gottes auf die Welt. Also nur, ja, für die Schlusszeichen natürlich, ist natürlich etwas Gewaltiges, klar. Aber nein, der Engel erklärt, wie das wird funktionieren. Und er sagt, dass der Heilige Geist wird über sie kommen und dass die Kraft vom Höchsten das Kind ihr wird schenken. Also da passiert nicht etwas Natürliches, sondern da passiert etwas Übernatürliches. Das ist wie am Anfang von der Schöpfung, wo Gott schöpferisch handelt in seiner Allmacht, wo er Erde nimmt und der Adam aus dieser Erde schafft. So tut jetzt Gott wieder übernatürlich handeln, nicht so, wie wir es verstehen können. Und darum ist es im Lukas auch so wichtig, um aufzuzeigen, dass nicht etwas Natürliches passiert, sondern hat Gott allmächtig in seiner schöpferischen Art gehandelt und hat Maria seinen Sohn sozusagen in ihren Schoß gelegt. Eine unglaubliche Geschichte und auch etwas, so wahrscheinlich Maria, wenn sie das hört, das Leben von einem auf den Moment völlig auf den Kopf gestellt hat. Weil wir lesen das einfach so und denken, hey, das ist eine schöne Geschichte, oder? Gott handelt so allmächtig und wunderbar und schenkt der Welt durch Maria das grösste Geschenk, das es nur geben kann. Aber für Maria war das plötzlich eine riesengroße Not gewesen. Weil sie hat plötzlich gewusst, okay, Gott schenkt mir jetzt ein Kind, das heisst, ich bin plötzlich schwanger in der Verlobungszeit, aber Josef ist ja nicht der Mann von dem Kind. Wie soll denn das funktionieren? Das ist ja eigentlich nichts anderes als Ehebruch. Wenn ich das den Menschen um mich erzähle in meinem Umfeld, dann werden die wenigsten gerade darauf kommen, ja, das hat in dem Fall Gott geschenkt. Sondern da wird der erste Gedanke sein, ja, die ist fremdgegangen. Die hat mit dem anderen Mann geschlafen. Und das Nächste, was natürlich ist, auf Ehebruch zu dieser Zeit, da muss sich nicht einfach noch scheiden lassen, sondern da ist Steinigung der Fall gewesen. Das heisst, der Tod. Also Maria hat plötzlich gewusst, dass sie da eigentlich eine gewisse Art in einer Todesgefahr jetzt lebt, dass das für sie unglaublich schwierig wird. Und sie hat sicher auch gedacht, ja, was denkt denn der Josef? Wie geht denn ihm das, wenn er das hört, dass sie schwanger ist, aber das Kind ist ja nicht von ihm und jetzt soll sie ihm sagen, dass das auch Gott ist? Würde ich das glauben als Mann? Eher schwierig. Und wenn man ein bisschen die Bibel kennt, dann weiss man, dass Josef auch Mühe hatte. Das war für ihn überhaupt nicht einfach. Aber dass auch er einen Traum hatte, wo ihm das aufgezeigt wurde und er zu der Maria gehalten hat, wo Gott auch dort wieder auf unglaublich schöne Art gehandelt hat. Aber genau darum, glaube ich, ist auch die Geschichte ein Bild, das für unser Leben und jetzt auch gerade in ihrer Zeit so viel Kraft hat und so viel Kraft schenken will. Der Engel hat gewusst, was auf Maria kommt, dass Maria sich jetzt nicht einfach nur fürchtet, weil jetzt hier ein Engel ist, sondern wenn man raus schaut, gibt es für Maria auch vieles Schüsse zum Fürchten. Und er will ihr schon dort bewusst sagen, fürchte dich nicht, weil Gott ist mit dir. Und so spricht das auch direkt gerade in mein Leben, wenn mal etwas nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, oder wenn ich vielleicht nicht genau weiss, wie es weitergeht. Finde ich das eine wunderbare Geschichte, zum Wissen, Gott ist mit mir und ich muss mit ihm fürchten, weil er ist grösser und höher als alles andere. Aber ich merke auch, dass es manchmal einfach schwierig ist, wenn man das einfach nur hört und nicht irgendetwas hat, wo handfest ist oder wo man Gott erlebt, wie er wirkt. Und ich glaube, Gabriel ist das auch wichtig gewesen, oder Gabriel gewusst, er muss das erzählen, weil Gott das will, dass er das weiterleitet. Und er erzählt nachher auch von der Elisabeth. erzählte Maria von Elisabeth und zeigt auf, dass Elisabeth ja schon sehr alt ist und als unfruchtbar gilt. Also, dass es da ein Wunder braucht, dass sie schwanger werden kann. Und Gott ist so gut und tut das Wunder. Der Engel sagt, es ist jetzt schon im sechsten Monat. Und wenn man nachher noch weiterliest, gerade die nächste Geschichte ist, wie Maria zu der Elisabeth geht und wie sie sich sehen. Und die Geschichte beschreibt, wie Elisabeth das Kind, das ist ja der Johannes der Täufer, wie er von Strampel im Bauch, wo Maria hineinkommt. Und sie versteht, dass Maria die Frau ist, die Gott auserwählt hat, die das Kind auf die Welt bringen. Und für Maria ist das so ein Mut, tut das so gut, macht das Mut, weil sie sieht, Gott ist auch einer, der heute noch Wunder tut und wo ihr das Kind geschenkt hat, eine Ermutigung für die Situation, in der man selber drin steht. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder brauchen. Wir brauchen Ermutigung in unserem Leben. Geschichten, die wir hören, die in unserem Umfeld passieren, wo wir merken, wie Gott grossartig handelt, wie er eben doch grösser ist als alles andere. Und wie uns das selber auch immer wieder Mut machen dürfen. Und so eine Geschichte darf ich heute euch erzählen, wo manchmal nicht immer alles nach Plan A oder nach Plan B läuft. Wo manchmal plötzlich merken wir, wir müssen einen Plan D machen oder wir haben vielleicht gar keinen Plan. Und zwar darf ich euch die Geschichte von David Grabmann erzählen. Er ist ja auch Ältester und die, die schon ein bisschen länger in dieser Gemeinde sind, die wissen, im David Grabmann ist es nicht immer gut gegangen. Der hat eine Zeit lang sehr Mühe gehabt mit Depressionen. Hat durch das auch nicht mehr arbeiten können, ist in eine sehr tiefe, in eine Dunkelheit hineingefallen. Aber Gott ist mit ihm und hat ihm geholfen. Der David Grabmann konnte Schritt für Schritt wieder im Leben vorwärts gehen. Er durfte einen Leistungsaufbau machen, sprich, er durfte immer mehr arbeiten, bis er eigentlich wieder mal an dem Ort war, wo er ein ganzes Jahr lang 100% arbeiten konnte. Also 100% Pensum. Das ist ein mega grosses Geschenk. Es ist mega cool, wie Gott heute das geschenkt hat, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man aus so einer Krise wieder so in den Alltag reinstehen kann. Und dann schaut man natürlich gerade als junge Familie ein bisschen in die Zukunft raus, mit den Kindern, mit der Familie, wie wir weitergehen wollen. Und es hat einfach so gepasst. Wir sind mega happy gewesen. Wir konnten ihn für den Ältestenrat anfragen. Er hat zugesagt, die Gemeinde hat zugesagt. Es hat alles so gut ausgesehen. Richtig cool. Und auf einmal, zack, ein Schicksalsschlag. Plötzlich heisst es für den David, dass ihm gekündigt worden ist. All das, was so gut ausgesehen hat, die Pläne, die wir sich gemacht haben, die sind plötzlich weg. Und trotzdem, gerade in dieser Situation, spricht Gott auch zum David und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, ich will mit dir diesen Weg gehen. Und wir durften erleben als Älteste, aber auch als Gemeinde, wie Gott dort auch einen Weg mit dem David, mit seiner ganzen Familie gegangen ist. Und er hat erzählt, dass er natürlich wieder davon Bewerbungen schreiben an verschiedensten Orten, weil ja, als junger Familienvater, du musst einen Job haben, du brauchst Geld, um deine Familie zu ernähren. Es ist eine riesige Not und eine Angst um oder einfach eine Befürchtung, wie soll es weitergehen. Und er hat an ganz verschiedenen Orten Bewerbungen geschrieben. Und er hat einem Kollegen gesagt, lass, ich kenne eine Person, die ist relativ hoch oben, die ist ein bisschen in dem Entscheidungsgremium drin, wenn ich es jetzt richtig sage, ich hoffe es. Und soll ich mal mit der Person reden, dass sie für dich ein gutes Wort einleitet. Und der David hat gesagt, ja komm, mach doch das. Und das ist wunderbar, wie das nachher gelaufen ist. David hat uns das erzählt, dass dann nachher die benannte Person zu den Leuten gegangen ist, die Bewerbungen anschauen. Und seine Bewerbung war schon vom Stapel, schauen wir gar nicht weiter an. Ist schon mal klar. Und die Person hat gefragt, ob sich ein David Grabmann beworben hat. Und dann haben sie gesagt, ja, da hat sich ein David Grabmann beworben, aber wir haben ihn schon aussortiert, weil er ist einfach zu überqualifiziert für diesen Job grundsätzlich. Und dann hat die Person gesagt, schaut euch den Mann nochmal an. Und sie haben ihn nachher für ein Bewerbungsgespräch eingeladen. Er konnte ein Gespräch führen und hat nachher gesagt, dass ihm mega wohl war bei diesem Gespräch, dass er das als sehr gesegnetes Gespräch gespürt hat. Und dass er auch selber einen Frieden und eine Ruhe hatte. Und wir haben weitergebetet für ihn, weil wir gewusst haben, dass sie ihm dann noch Bescheid geben werden, dass es doch da ein guter Bescheid sein darf. Und sie haben ihm auch ein bisschen Zeitraschen gegeben, wenn sie ihm Bescheid geben wollen. Und das Coole ist aber, er hat viel früher Bescheid bekommen. Und die Bescheid war positiv. Und ich weiss, ich war bei den Kollegen und habe das gelesen und ich habe mich mega gefreut. Ich habe es so cool gefunden, wie Gott da gewirkt hat, wie er jetzt da gesorgt hat, dass der David wieder einen neuen Job haben darf, wie er an einem Ort sein, wo es ihm gefällt. Er hat nachher noch erzählt, das ist so schön, wie Gott da geschaut hat und er alles gerichtet hat. Der Job hat genau das, was er sich gewünscht hat. Er fühlt sich so wirklich geleitet und geführt von Gott. Und ich glaube, das sind Geschichten, die uns gut tun. Also nein, ich glaube nicht. Ich weiß, das sind Geschichten, die uns gut tun. Das sind Geschichten, die wir hören müssen, die wir selten haben erzählen. Und wenn jetzt du gerade im Moment selber sagst, ich bin momentan gerade in so einer Phase, wo es mir nicht so gut geht, wo etwas vielleicht passiert ist in deinem Leben, wo es gerade schwierig macht, wo du auch nicht wirklich so Freude hast, dann darfst du gerne nach der Predigt zum David oder zu mir kommen. Wir haben uns gerne Zeit für dich, wir reden mit dir, wir nehmen auch gerne für das beten. Wenn du aber auch selber sagst, du willst noch ein bisschen mehr wissen, wie das gelaufen ist mit dem David, dann darfst du nachher auch sehr gerne zum David gehen. Er tut dir gerne das ein bisschen noch weiter erläutern. Also wunderbare Geschichte, wo auch Maria hat erleben durfte, wo auch wir immer wieder erleben dass Gott gross ist und dass er wirkt. Und Gott, wenn man nachher weiter in die Geschichte schaut, hat wunderbar gewirkt. Er hat das Licht in die Welt gebracht. Das Licht in die Welt, dass die Dunkelheit vertrieben wird. Und ich habe gestern gedacht, als ich im Städtli war, überall hat es Licht gehabt. Überall sind Weihnachtsbeleuchtungsdosen, Kerzen, Stände, die beleuchtet waren, Feuerschalen. Überall hat es so viel Licht gehabt. Aber wenn ich mit diesen Menschen geredet habe, dann habe ich gemerkt, die Menschen die sind innerlich in einer Dunkelheit drin. Die haben nicht das Licht, das ich habe, das ihr habt. Die haben nicht Jesus Christus. Und das hat in mir ein bisschen eine Not ausgelöst, weil ich gemerkt habe, der Mensch ist nicht für die Dunkelheit geschaffen. Ich habe das schon sehr früh als Kind feststellen, der Mensch ist nicht für die Dunkelheit geschaffen. Und zwar war ich ein Kind und am Abend kann ich jeden ins Bett müssen. Und irgendeines hat es natürlich dann geheißen, so jetzt ist Licht erlöscht. Oder das Mami und Papi haben noch ein Gebet gesprochen oder wir haben noch ein Lied gesungen, ich höre ein Glöckchen. Und dann hat man das Licht ausgeschaltet. Ja, die Eltern kennen das noch, ein super cooles Lied, will ich meinen Kindern auch vorsingen. Auf jeden Fall sind sie gegangen und haben das Licht ausgeschaltet. Und irgendwann ist mal das Alter gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, da innen ist es mega dunkel. Oh Mann! Voll krass. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich glaube, da unten ist ein Monster unter meinem Bett. Ich weiss, es klingt völlig blöd, aber Kinder, die denken manchmal einfach so. Und ich habe mal innen schauen, wenn das Licht rum war, habe ich mal unter das Bett und gesehen, nein, da ist kein Monster, alles gut. Und meine Eltern sind gegangen, haben das Licht ausgelöscht. Und so nach einer Minute habe ich so gedacht, was ist jetzt, wenn jetzt so ein Monster drunter ist? Und so als Kind lässt einem das nicht in Ruhe. Und wir schauen dann unter das Bett. Und es ist ja stockdunkel drin. Du siehst nichts. Aber dein kindliche Gedächtnis sagt sich, dort hat sich etwas bewegt. Ganz bestimmt. Jonas, da drunter ist ein Monster. Hilfe, das packt dich in der Nacht, das frisst dich. Du musst etwas machen. Und das machst du. Natürlich, du gehst zu Mama und Papi und sagst, da ist ein Monster. Ah! Und sie können schauen, man macht das Licht an. Wie gesagt, da ist kein Monster drunter, schau es wieder gut. Aber irgendwann hatten meine Eltern dann genug davon, dass ich sie in der Nacht stören konnte. Und haben gefunden, da müssen wir etwas machen. Und wir sind in so einer technisch weiterentwickelten Welt, wo es so ganz coole kleine Lichter gibt, wo man einfach in die Steckdose einstecken kann, wo ein kleines Licht ausstrahlt. Und meine Mutter hat mit mir auch noch so Ständchen gekauft und die hat mir an die Decke geklebt, also gerade über dem Bett. Und dann, als meine Eltern gute Nacht gesagt haben, dann hat mein Vater das eingesteckt, das Lichtchen. Und die Sterne, die haben dann noch angefangen zu leuchten in der Nacht. Und ja, natürlich hast du das Gefühl, vielleicht ist es doch ein Monster, aber du hast ein bisschen etwas gesehen und hast eine Stunde gelungen, hast gesehen, nein, es ist nichts. Und du hast beruhigt schlafen. Und so habe ich schon als Kind gemerkt, dass wir Menschen, wir sind nicht geschaffen, um in der Dunkelheit zu leben. Das ist nicht unser normaler Lebensumstand. Das habe ich auch gestern gemerkt. Es hat überall Licht gehabt. Wenn in diesem Städtchen es einfach dunkel gewesen wäre, das wäre eine ganz andere Stimmung gewesen. Aber einfach nur das Licht im physischen Sinn zu machen, so wie wir es hier haben, das reicht nicht. Und ich habe das auch gestern gemerkt, dass die Menschen wirklich so ein Licht in ihrem Leben bräuchten. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wir sind zwar zu viert unterwegs, aber ich bin eigentlich allein auf die Leute zugegangen und dass so viele Menschen, die das Licht eigentlich bräuchten. Die Hoffnung, dass die gute Botschaft, dass Jesus Christus genau das Licht in ihrer Welt sein wo die Dunkelheit aufreißt in ihrer Welt. Ist mir plötzlich so wie gross geworden, dass ich das ja alleine gar nicht kann, dass mir fast wie zu viel wird. Und wird geht es euch manchmal auch so, dass ihr die Not in dieser Welt seht und es euch wie zu viel wird. Aber wir haben eine Hoffnung und die steht in Johannes 8,12. Und ich zeige dir, das sehen wir jetzt auf der Folie, wo Jesus selber sagt, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherhirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich glaube, das ist das Geschenk, wo wir alle, die mit Jesus unterwegs sind, haben und wo wir dafür die Welt raustragen. Und ich wollte das nicht einfach nur so sagen, sondern ich wollte das ein bisschen verbildlichen. Also du darfst hier die PowerPoint wieder ausschalten und dann jetzt mal rechts bei euch zwischen den Sitzen schauen. Da sollte es für jeden von euch ein Röschow-Kerzchen haben. Und wir werden nachher dann die Kerzchen anzünden und die Technik wird dann jetzt noch die Storen runterlassen und das Licht ausschalten und wir werden ein Lied hören miteinander. Wir dürfen ein Lied hören, gebt das Licht weiter. Ist von Adonis, ist schon ein bisschen älter. Ihr seid auf CD gekommen, habt es irgendwo auf YouTube gefunden. Ich hoffe, dass die Qualität, dass man es einigermaßen versteht. Aber wir wollen genau jetzt die Zeit auch brauchen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um wirklich uns bewusst zu werden, wir haben das Licht, dass Jesus Christus das Licht ist, wo er uns in uns hineingibt und wo die Welt so sehnsüchtig braucht. Also ich darf das Kerzchen schon mal nehmen, gehen jetzt dann gerade das Feuerzeug um. Jeweils immer hinten und vorne eins und dann dürft ihr das einfach mal anziehen. Und Technik dürft ihr mal alles Licht ausschalten und das Lied abspielen. Ja, ist gut. Das ist jetzt mega cool, hier vorne zu stehen, weil überall brennt so ein Licht. Und ich finde auch, das Lied hat eine wunderbare Botschaft. Zündet das Licht an euren Herzen. Das ist das, was ich mir auch heute wünsche für jeden eins von uns, aber auch für die Adventszeit, dass wir das Licht in uns anzünden können. Dass wir dafür ein Licht sein für die Welt. Gerade weil man jetzt auch merkt, zur Weihnachtszeit, wenn man am Morgen geht, es ist dunkel und man kommt zurück und es ist wieder dunkel, dass die Menschen einfach ein Licht brauchen. Nicht nur physisch, wo man sieht, sondern auch im Herzen. Und das ist auch etwas, was uns Jesus selber sagt. Und von da nochmal ein PowerPoint. Und zwar in Matthäus 5, 14 bis 16. Dort sagt Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euch und eurem Vater im Himmel preisen. Und das wünsche ich mir, dass wir wirklich dafür das Licht in uns anzünden, dass wir dafür eine Liebe für die Menschen haben. Und dass wir nicht Angst bekommen, weil es so viele Menschen gibt, die vielleicht Jesus noch nicht kennen oder es nicht sehen. Weil wir sind nicht allein unterwegs, wir sind alle miteinander unterwegs. Wir alle tragen das Licht von der Stamme in die Stadt raus. Wie wir so das Jahr als Motto kennen, suchen der Stadt Bestes und wir sollen nächstes Jahr weiterführen, so haben wir auch heute wieder eine super Gelegenheit und die nächste Zeit, den Menschen das Licht zu bringen. Sei es durch das, um sich aktiv etwas helfen können. Sei es einfach schon nur, dass wir den Menschen einen guten Morgen wünschen oder einen guten Tag. Der Kassierer oder der Kasser, dass wir das von Herzen meinen. Das ist etwas, was mir selber immer mega gut tut, wenn ich merke, dass mir einem Menschen freundlich begegnet. Und wir haben das Licht und wir können das Licht auf so einfache Art und Weise, auf so einfache Art und Weise weitergeben. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass wir das wirklich dürfen. Dass es aber auch für uns darf, ein Licht sein, etwas, das in uns erscheint, gerade wenn es uns schlecht geht. Dass wir uns daran erinnern, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil Gott einen Plan hat, weil er Jesus Christus in die Welt geschickt hat, damit er ein Licht wird für viele, damit er unser Licht ist. Und dass wir das Licht für uns haben, für unsere Umstände, für das, was für uns schwierig ist, aber vor allem unsere Mitmenschen, dass wir ihnen ein Licht weitergeben dürfen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn ihr merkt, da ist etwas aufgebrochen heute, irgendwie läuft es in eurem Leben nicht nach Plan A, sondern es braucht wie ein Wunder, dann dürft ihr gerne auf mich oder auf den David Gratmann zukommen. Wir gerne mit euch reden und auch für euch beten. Ich möchte jetzt noch zum Schluss noch beten und Gott Danke sagen für das, was er da hat, für die Geschichte mit der Maria, die so schwierig ist, aber gleich auch so wunderbar. Und nachher wird der Text wieder das Licht anlassen, dürfen das Kerzchen dann vielleicht vorsichtig ausblasen, wegen dem Wachs genau. Und wir werden dann nochmal ein Lied hören. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so unglaublich mächtig bist, dass dir nichts gross ist, Herr, dass du kannst in dieser Welt wirken, wie du willst, Herr. Und dass auch wir heute noch ein Wunder von dir erwarten, dürfen Wunder auf Wunder hoffen, dass du das auch heute noch tust. Und ich danke dir, dass du der Maria gesagt hast, dass sie sich nicht fürchten muss. Auch wenn es gerade für sie eigentlich in dem Moment plötzlich ganz schwierig aussieht und sich das Leben vom einen auf den anderen Mal geändert hat. Und ich danke dir auch, Herr, dass das Fürchte dich nicht auch für jeden eins von uns gilt. Dass du noch der gleiche Gott bist und noch gleich allmächtig bist. Und dass wir auf dich vertrauen, weil du hast einen Plan, du weißt, wie es weitergeht. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer gerade sehen. Aber ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass du das Licht in uns geschenkt hast durch Jesus Christus und dass auch wir dürfen das Licht in die Welt heraustragen. Und so bitte ich dich, dass wir gerade in dieser Adventszeit ein Segen sein für die Stadt Altstädte, für die Dörfer und Städte rundherum und dass die Menschen dürfen spüren, dass wir das Licht in uns tragen, wo ihnen ein bisschen Licht gibt. Wo sie auch Frauen dafür spüren, dass sie eigentlich die Sehnsucht danach haben, weil sie nicht für die Dunkelheit geschaffen sind. Danke mal, Herr, für deine Liebe und Größe und Gnade und dass du Jesus ans Kreuz geschickt hast, dass wir dürfen in dieser Vergebung leben und mit dir in einer lebendigen Beziehung sein. Amen.